Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder weiter studieren können. Letzte Woche war es ja schon ganz spannend. Die ersten 18 Verse vom ersten Kapitel durchzunehmen, beziehungsweise, wie Carsten da gesagt hat, an der Oberfläche zu kratzen, weil das sehr tief geht. Und heute dürfen wir weitermachen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich hier nicht alleine bin, sondern Gesprächspartner habe, die mit mir hineingehen werden in dieses Graben, Diamantengraben. Da haben wir die Luise, um mit der Dame zu beginnen, den Hannes, den Jürgen und ich bin die Yvonne. Und ich würde jetzt gern noch zu Beginn beten, damit Gott uns auch Weisheit schenkt. Unser treuer Heiland, Gott Vater, Gott Heiliger Geist. Wenn wir in das Johannesevangelium hineinschauen, dann steckt da so viel drinnen. Und wir wollen dich von Herzen bitten, dass du uns jetzt, wenn wir darüber reden, darin lesen, deine Weisheit schenkst, dass du uns, jedem, der hier an diesem Tisch sitzt, aber auch jedem, der zuhört oder zuschaut, ein Stück Gottes Erkenntnis gibst, Herr. Und ich danke dir dafür. Amen.
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 Ja. Die Einleitung von letzter Woche, nämlich dass im Anfang das Wort war, das Wort jetzt Fleisch geworden ist und unter uns lebt, so wie Johannes das beschreibt. Da dürfen wir jetzt weitermachen und uns das Leben dieses Wortes anschauen. Und ich würde gleich gern den ersten längeren Abschnitt lesen. Vielleicht, Hannes, würdest du den lesen? Von 19 bis 28. Johannes 1, 19 bis 28.
Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, von dem ich nicht würdig bin, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.
Dankeschön. Im Prolog kommt der Johannes schon vor, im Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Das ist also der Grund, warum Gott Johannes geschickt hat. Aber jetzt geht es darum, was er selbst von sich sagt. Und was sagt er denn so? Welches Selbstverständnis bringt Johannes der Täufer hier mit?
Ich finde es interessant, dass er auf Jesaja 40 geht. Denn da ist diese Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Das ist also was, was Bibelkenner damals verstanden haben. Und überhaupt ist dieser zweite Teil vom Jesaja-Buch ab Kapitel 40 enthält ganz viel Hinweise auf den Messias. Also das war so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ich bin der Wegbereiter des Messias möglicherweise hier, der Vorbereitende.
Mhm.
Aber nicht der Messias selbst.
Ja. Mhm.
Naja, wenn die da Gesandte zu ihm schicken, Jerusalem ist da mitten in Israel, er tauft da im Süden, unten am Jordan. Das ist schon ein ganz schön Stück Weg. Und offensichtlich haben sie herausfinden wollen, welchen Stellenwert hat diese Person da jetzt? Wer ist dieser Johannes? Und wenn sie ihn fragen, bist du der Messias, bist du der Christus, das ist ja das gleiche Wort, dann schätzen sie ihn als doch sehr wichtig ein. Mhm. Ja? Also sie wollen sicher sein, dass wenn er der Messias ist, sie sich dann auf die richtige Seite schlagen können. So kommt mir das fast vor.
Mhm. Warum kommen die auf Elia?
Wahrscheinlich denken sie an Maleachi.
Mhm. In den Messias-Vorstellungen des Judentums zur Zeit Jesu, also das hat jetzt nicht mehr so direkt mit dem Alten Testament zu tun, da haben sie einen Elia erwartet, der sozusagen hier den Weg für den Messias vorbereitet. Wenn sie ihn fragen, bist du der Elia, dann fragen sie ihn, bist du der Vorbereiter für den Messias? Mhm. Beim Passafest haben sie zum Beispiel immer einen Sitzplatz freigelassen, eben für diesen Elia, damit er einen Platz hat, wenn der Messias ankommt oder so.
Aber weißt du, Hannes, warum er das abstreitet? Denn er könnte ja sagen, ich bin dieser Elia, der kommen soll, bevor der Christus kommt.
Und er weiß
es aber von sich.
Vielleicht haben sie das sehr buchstäblich verstanden. Mhm. Also er ist nicht der reinkarnierte Elia, also der richtige Elia von damals. Ja, der ist ja eigentlich in den Himmel gefahren, nicht? Also hätte theoretisch wiederkommen können. Nicht? Na, das bin ich nicht, sagt er. Ja. Also ich sehe da einen sehr bescheidenen Johannes, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Vor allem das Interessante ist ja, dass ja Jesus selber dann später sagt, dass Johannes doch der Elia ist.
Genau.
Mhm. Ich glaube, es geht schon darum, dass sie das halt falsch verstanden haben. Sie haben irgendetwas anderes erwartet und Jesus sagt, ja, ja, er ist schon der Elia, aber ihr habt eine falsche Vorstellung davon. Da kommt jetzt nicht wirklich der reinkarnierte Elia oder wiedergeborene Elia oder wie auch immer, sondern jemand, der halt die Lehre Elia hier verbreitet.
Dieselbe Funktion irgendwie erfüllt für sie, ne? Mhm.
Wenn wir das Matthäus-Evangelium dazu nehmen, dann lesen wir davon, dass er so einen Kamelhaarmantel anhat, einen Ledergürtel. Das ist genau das, was auch über Elia gesagt wird. Also er tritt hier auch äußerlich bewusst wie ein Elia auf. Also er sagt aber, ich bin nicht der buchstäbliche Elia, so will ich das jetzt einmal deuten. Ich bin auch nicht der, den ihr vielleicht da so mit falschen Vorstellungen erwartet.
Und im Prinzip gibt er ihnen ja dann die Antwort, indem er Jesaja 40 zitiert und sagt, ja, ich bereite aber trotzdem vor.
Ich meine, wir haben es natürlich leichter im Rückblick, wir können das auflösen.
Ja.
Aber was ich auch interessant finde, das hast du, glaube ich, auch schon erwähnt, wie demütig er eigentlich auftritt. Er weist alles von sich und sagt einfach auf gut Deutsch, ich bin einfach ein Mensch, ich mache einfach nur, dass Gott kommen kann. Und ich bereite einfach nur den Weg für Gott vor. Nichts anderes mache ich hier nicht. Und ich weiß auch, dass Ellen weiter schreibt, im Neuen Testament ist er der demütigste Mensch Johannes der Täufer und im Alten Testament ja Jonathan, der Sohn von Saul. Und ich finde, du siehst es ja ziemlich gut, wie demütig er ja hier eigentlich auftritt. Überhaupt keine großen Ansprüche oder was auch immer, sondern ich bereite einfach nur den Weg vor.
Also der nach mir kommt, ist wichtiger als
auf jeden Fall.
Dem darf ich nicht oder dem bin ich nicht würdig, die Schuhriemen zu lösen. Das ist ja eigentlich ein Sklavendienst. Ich meine, warum soll ich das nicht bei jemandem machen können? Da bin ich ja eh schon unter dem. Aber er übertreibt es praktisch noch, um diesen Kontrast auszudrücken.
Ja, und vor allem, man darf nicht vergessen, der hat ja schon eine große Anhängerschaft. Also da kannst du schon mal abheben und überheblich werden und glauben, ich bin auch irgendwer. Aber nein, er weiß das klar von sich. Mhm. Und eben der, was nach mir kommt, ist viel, viel wichtiger.
Ja, ist besonders. Und in Vers 26 heißt, er ist schon mitten unter euch getreten. Aber so richtig offen wird das dann erst ab Vers 29.
Ja.
Vielleicht können wir da weiterlesen bis Vers 34. Luise, würdest du das lesen?
Mhm. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn.
Da steckt auch ganz viel drinnen. Also Johannes spricht noch einmal über Jesus, bezeugt Jesus. Was sagt er uns jetzt in diesem Abschnitt alles?
Eins ist mir gerade aufgefallen beim Lesen, dass er mehrmals sagt, ich kannte ihn nicht. Mhm. Und in Vers 26 haben wir auch schon gesagt, der ist unter euch und ihr kennt ihn nicht. Also dieses, dass Jesus hier noch so ein Unbekannter ist.
Und offenbar auch unscheinbar, also tritt unter die Menschenmenge und er sticht jetzt nicht raus, da ist kein Heiligenschein oder so. Mhm. Ja.
Wenn wir jetzt Lukas dazu nehmen, dann wissen wir, dass Johannes eigentlich ein halbes Jahr älter war. Mhm. Und trotzdem sagt er, er war eher als ich. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich eine Vorstellung von dem, was die Theologen Präexistenz nennen. Mhm. Jesus ist also nicht erst mit Bethlehem und der Krippe und dem Stall geboren, sondern der hat schon vorher existiert. Dass ein Johannes das versteht, ist für mich sehr erstaunlich.
Hm. Also das geht für mich direkt zurück, das ist ja Vers 30. Im Vers 15 kommt das schon mal, ja, wo er sagt, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und im Vers 30 kommt genau dasselbe noch einmal. Nur sagt das jetzt Johannes der Täufer zu der Menschenmenge. Ja,
ja, und vor allem finde ich es auch interessant, weil du erwähnt hast, dass er ihn halt nicht gekannt hat. Aber wer hat es ihm offenbart? Mhm. Ja, Gott, der Heilige Geist. Mhm. Und ich finde das auch wichtig für uns. Wir können Gott nur erkennen oder Jesus nur erkennen durch Gott selber, durch den Heiligen Geist, sonst werden wir ihn nicht erkennen. Sonst steht er mitten unter uns und wir erkennen ihn nicht. Mhm. So wie er damals in der Menge steht und die wissen nicht mal, dass er da steht.
Ja.
Oder unscheinbar. Mhm.
Wir haben da im ersten Kapitel schon ganz viele Bezeichnungen für Jesus. Da wird er jetzt als Lamm Gottes zum Beispiel bezeichnet. Er wird auch als Messias, als König, als Christus, als der Menschensohn. Also das kommt alles schon im ersten Kapitel vor. Mhm. Also wer ist Jesus? Im Grunde macht Johannes von Anfang an klar, wer er ist. Mhm. Ja. Lamm Gottes, Lamm, Opferlamm, da gibt es eine Assoziation. Und er sagt, dass die Sünde der Welt wegnimmt. Da steht nicht Sünden, Plural, sondern Sünde im Singular. Das heißt offensichtlich, das Problem Sünde wird gelöst. Nicht nur meine einzelne Tatsünde, die ist auch schlimm, aber hier wird das ganze Sündenproblem angesprochen, das noch viel komplexer ist als meine eigenen persönlichen Sünden. Der löst das Problem der Sünde auf ewig. Vielleicht hat Johannes diese Dimension noch gar nicht richtig verstanden, aber was er sagt, ist absolut korrekt.
Und ich finde, es steigert sich dann am Schluss dieses Abschnitts, dieser ist Gottes Sohn. Ja, also da haben wir es ganz klar.
Wir sehen hier auch noch die Rolle des Heiligen Geistes, denn bis jetzt haben wir, wenn ich es nicht überlesen habe, war immer, das Wort war bei Gott und so weiter, also immer so der Fokus auf Vater und Sohn. Und jetzt kommt der Heilige Geist nochmal richtig ins Spiel. Der auch bezeugt, ja, auf ihm bleibt und dass er mit Heiligem Geist tauft und so weiter.
Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass da in Vers 32 und 33 die Taufe Jesu mit inkludiert ist. Ja? Das wird ja nicht so deutlich hier im Johannes erwähnt, aber da hat er das gesehen. Ja, ja, das Zeugnis von Johannes dem Täufer bleibt nicht ohne Frucht. Und jetzt gehen wir weiter. Jürgen, würdest du lesen? 35 bis 39, bitte.
Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde.
Danke. Was passiert da jetzt also? Der Johannes tauft, spricht, gibt Zeugnis über Jesus. Was passiert?
Der Johannes hat eine große Anhängerschaft, sogar eine riesengroße. Und die Führer des Volkes wissen ganz genau, wenn der die Massen mobilisiert, und der kann das, dann könnte es für uns auch gefährlich werden. Und dann hat er eben hier zumindest einmal die ersten zwei Jünger, werden hier erwähnt, die wechseln dann die Fronten. Die werden von Johannes-Jüngern zu Jesus-Jüngern. Und da sehe ich auch wieder diese Demut von Johannes. Er verzichtet gerne auf ein paar von seinen Anhängern, weil er irgendwie erfasst, dass Jesus die noch wichtigere Figur ist. Ich meine, er sagt's, aber die Dimension, die hat er vielleicht noch nicht ganz durchschaut. Aber er ist bereit zu verzichten.
Ja, aber was mich so fasziniert ist, es sind nur Zweige.
Die hat eine große, es kommen noch ein paar andere dazu.
Ja, dann
ne?
Später. Aber die haben ja doch die Taufe auch mitgekriegt. Und es wird sich ja wohl herumgesprochen haben, was da passiert ist bei der Taufe. Da hat Gott selbst gesprochen. Und dann folgen nur zwei von so einer großen Schar Jesus nach. Also es fasziniert mich schon.
Und was würden wir Jesus für eine Frage stellen? Also die Frage, wo ist deine Herberge? Wo wohnst du? Wie schätzt ihr die ein?
Wobei ich es interessanter finde, dass Jesus zuerst die Frage stellt. Was sucht ihr? Ich finde, da steckt auch sehr viel drinnen. So er lässt es offen, noch nach was sucht ihr eigentlich? Glaubt ihr, seid ihr wirklich auf dem richtigen Weg? Weil sie haben ja alle falsche Vorstellungen gehabt vom Messias und so weiter. Und so irgendwie hört sich das für mich so an, so seid ihr euch eigentlich klar, wonach ihr sucht? Und wenn ihr das wirklich wissen wollt, ja, dann kommt mal mit, dann zeige ich euch.
Das ist vielleicht auch ein bisschen mehrdeutig. Wo ist deine Herberge? Wollen sie ihm eine Herberge vielleicht anbieten? Oder wollen sie einfach dort bleiben, wo er auch ist, um einfach noch mehr Zeit mit ihm zu haben? Denn er ist nur auf der Durchreise oder unterwegs. Also mir ist gar nicht so ganz klar, was sie mit der Frage bezwecken. Aber Jesus lädt sie dann ein. Oder wollen sie sehen, wie er so lebt? Ja, das sieht man vielleicht in einer Herberge. Und dann sagt er, kommt und seht.
Einige Zeit später wird ja Johannes noch einmal unsicher. Ist schon im Gefängnis und schickt auch wieder eigene Jünger zu Jesus. Und was macht Jesus mit ihnen? Das Gleiche wie hier. Er sagt, schaut mit mir einen Tag lang und dann berichtet das, was ihr erlebt habt. Und genauso arbeitet Jesus schon hier eigentlich. Das ist das gleiche Prinzip. Interessanterweise, da passieren noch keine Wunder. Jesus dürfte noch keine großartigen öffentlichen Predigten gehalten haben oder so irgendetwas, sondern Jesus in seiner unauffälligen, bescheidenen Art, ohne dass er jetzt noch so öffentlich wirklich an vorderster Front steht, redet mit ihnen, die beobachten ihn, merken, wie er so ist. Nicht nur so, was er sagt, sondern wie er so von seiner Persönlichkeit ist und entscheiden sich, ja, das ist der richtige Mann.
Ich habe hier noch eine Ergänzung. Also wenn man schon ein bisschen vorweggreift in Johannes 3, da bezeichnet sich der Johannes auch als Freund des Bräutigams. Und Jesus ist der Bräutigam. Und dann sagt er auch dieses, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Sie wirken ja eine Zeit lang parallel. Aber Johannes freut sich, wenn Jünger überlaufen.
Ja.
Andere denken, da ist doch jetzt eine Konkurrenz und du kannst es doch nicht zulassen und versuchen da was zu sehen an Zweifel und Zwietracht. Aber das ist seine Mission und an der hält er auch fest.
Ja, was ich auch interessant finde, das war ja wahrscheinlich nur so ein halber Tag, wo sie ihn mit Jesus verbracht haben.
Oder zwei Stunden.
Es war ja nicht mal so lange, aber es muss so eindrucksvoll gewesen sein, dass sie gleich losgehen und sagen, wir haben den Messias gefunden.
Ja.
Und gleich den anderen erzählen. Und so wie du sagst, das waren ja nicht mal Wunder oder irgendwas, sondern einfach nur mal Zeit mit Jesus.
Und das lesen wir jetzt gleich
der
noch.
Der Andreas blieb ja auch dabei, ne?
Das lesen wir gleich noch. Hannes, magst du wieder von 40 bis 46 lesen?
Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und in den Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh.
Da haben wir es wieder. Dankeschön, bis hierher mal. Können wir aus diesem Abschnitt ein paar allgemeine Prinzipien über das Werben von Jüngern ableiten?
Ja, ich stelle mir halt die Frage, und das kann ich nicht mit Ja beantworten, ist uns schon mal so gegangen, dass wenn wir den Jesus erkannt haben, dass wir losgelaufen sind und anderen Leuten gleich verkündigt haben, ich habe Jesus gefunden. Nein, leider nein. Aber die haben das gemacht. Der ist losgelaufen und hat sofort seinem Bruder Petrus erzählt, ich habe den Messias gefunden. Und das hat ja was geheißen. Also es war jetzt nicht einfach so, hey, der Messias.
Also diese 2 Stunden am Vortag müssen was ausgelöst haben, ja.
Sie haben es in gewisser Weise leichter, dass ja schon damals so eine Spannung in der Luft war. Wann kommt der Messias? Haben sich nicht gerade eigentlich diese Prophezeiungen erfüllt? Müsste das nicht jetzt irgendwann sein? Und was war das damals eigentlich da in Bethlehem? Da gab es doch so Geschichten und ein kleines Land. Also es hing was in der Luft, diese Erwartung. Sonst hätten sie ja auch nicht zum Johannes gesagt, bist du's. Also man hat einfach was erwartet. Und wenn dann einer kommt und sagt, wir haben ihn gefunden, dann sagt das den Leuten was. Wenn ich jetzt heute auf den Marktplatz gehe und sage, ich habe Jesus gefunden, ich muss mich wahrscheinlich anders ausdrücken, um den gleichen Gedanken irgendwie weiterzugeben. Und da kniefeln wir ja alle irgendwie dran, wie wir das in der heutigen Zeit etwas Ähnliches auch sagen können.
Wir sind natürlich ein bisschen in einer anderen Situation. Wir sind ja noch immer dort unten in der Jordan-Gegend, wo der Jordan dann bald in das Tote Meer einmünden wird. Das sind alles gläubige Leute. Das sind alles Anhänger von Johannes. Die brauche ich nicht davon überzeugen, dass es einen Gott gibt und der eine Bibel geschrieben hat oder schreiben hat lassen und so. Das war für die alles klar. Die haben alle diese Messias-Erwartung, so wie die Luise sagt. Die sind gläubig und zwar nicht nur ein bisschen gläubig, sondern das sind richtige gläubige Leute. Ja. Und da ist es natürlich dann viel leichter zu sprechen und zu sagen, du, ich habe eine neue Erkenntnis gewonnen. Wenn wir das heute so auf der Straße sagen, dann werden die Leute sagen, naja, ein bisschen komisch, der junge Mann oder die junge Frau da drüben.
Also, und Jesus, was ist daran neu? Jesus kennen wir doch schon. So ist es.
Altbekannt braucht man nicht mehr, so nach dem Motto. Aber das war eine andere Zeit. Da konnte man so arbeiten und es hat funktioniert. Und trotzdem ist es irgendwie beeindruckend für mich, wie da der Funke von der einen Person zur nächsten überspringt. Ne? Der Andreas ist der Erste und dann kommt der Nächste und der Übernächste und es funktioniert so leicht. Und das ist irgendwie faszinierend.
Wobei, ich will mal fast ein bisschen provokant, passiert das bei uns in der Gemeinde, dass ich innerhalb der Gemeinde so offen über solche Themen spreche. Also ich kenne genug Leute, die zum Beispiel bei der Sabbatschule nichts sagen oder sich nicht trauen, etwas zu sagen oder generell in der Gemeinde sich nicht wirklich trauen, offen zu sprechen, weil sie immer Angst haben, es könnte falsch verstanden werden oder was auch immer. Und das sind aber dann alles Gläubige. Oder gehen wir mal davon aus. Trauen wir uns da innerhalb der Gemeinde schon so offen drüber zu reden? Ich gebe euch recht, draußen ist natürlich schwieriger.
Aber ich glaube, in Jerusalem war es auch schwierig, wenn es da kommen wärst und gesagt hättest, Jesus ist der Messias, ja?
Also, ja. Aber ich glaube schon, dass es berechtigt ist, auch zu überlegen, haben wir eine Sprache, ganz natürlich über unseren Glauben zu sprechen. Mhm. Denn wir leben in einer Welt, in der der Glaube die ganze Zeit ausgeklammert wird, aus dem Denken und so weiter. Da hat Gott nirgends Platz. So gehen wir vielleicht in Schulen, so werden wir komplett sozialisiert. Und dann sollen wir lernen, ganz natürlich über Gott zu sprechen, dass er real ist, dass er da ist. Also mir ist es lange auch schwer gefallen. Das wirkte dann vielleicht immer so ein bisschen, kam mir so künstlich und aufgesetzt vor, wenn ich das geredet habe, weil ich das erst mir aneignen musste, dass es was ganz Natürliches und Normales ist, über Gott zu sprechen, so als wenn er da ist und wie ich eben mit ihm lebe. Weil das in der Welt ja immer erstmal vielleicht Stirnrunzeln und verständnislose Blicke erntet. Und das müssen wir also wirklich auch bewusst pflegen und lernen, glaube ich.
Also ich finde spannend, dass er zuerst zum Beispiel zu seinem Bruder geht, ja. Da weiß er, wie der tickt. Da muss er nicht erst eine gemeinsame Sprache finden, denn die hat er schon. Und ich finde es auch schön, Er führt ihn einfach hin. Er führt ihn hin. Er erzählt ihm nicht ganz viel. Er sagt nicht, weißt du, wir haben nämlich das erfüllt gesehen und das erfüllt gesehen und das erfüllt, sondern er führt ihn einfach zu Jesus hin.
Ja, das finde ich auch wichtig, dass die Leute dann selber die Erfahrung machen. Mhm. Denn ich kann ein bisschen was vermitteln an meiner Erfahrung und Erkenntnis, aber Erkenntnis ist nur nachhaltig, wenn die Person selbst das erfährt und selber merkt.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich die auch alle untereinander recht gut gekannt haben. Mhm. Gibt es einen kleinen Hinweis? Der kommt auch aus Bethsaida. Ja. Also das sind keine riesigen Städte gewesen, sondern das waren kleine Dörfer. Und noch etwas, die waren alle sehr jung, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und der jugendliche Enthusiasmus geht uns manchmal im Laufe der Jahre verloren. Und da sehe ich schon ein großes Vorbild für uns. Ja. Dieser Enthusiasmus, der ist einfach ansteckend da und positiv ansteckend. Und
du kannst eigentlich nirgendwo den Glauben besser weitergeben als Jugendlicher an Jugendliche. Mhm. Das habe ich selber so erlebt, weil da alle noch so plastisch sind, noch, sag ich mal, noch so formbar und auf der Suche und noch so offen. Das ist eigentlich die ideale Situation.
Und trotzdem bedauere ich, dass wir im Laufe der Jahre, ich bin auch nicht mehr so jugendlich, diesen Enthusiasmus und diese unerschrockene Art, einfach zu sagen, du, ich habe den Messias gefunden. Also das geht uns irgendwo ein bisschen, oder mir geht es zumindest so, verloren im Laufe der Jahre. Und das finde ich sehr positiv ansteckend. Das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Mhm.
Ja, Philippus, noch ganz kurz, bevor wir weitergehen. Es ist der Erste, den Jesus von sich aus einlädt und sagt, folge mir nach. Bis jetzt haben wir immer gehabt, dass also die beiden Jünger von Johannes, die gehen ihm nach, ja, und fragen, wo bist du? Dann suchen sie den Petrus, aber jetzt sieht er Philippus und sagt, folge mir nach. Was macht der Philippus?
Ja, okay, zuerst sagt er mal, was soll eigentlich Gutes aus Nazareth kommen? Und es ist ja auch verständlich.
Das sagt dann der Nathanael. Mhm.
Achso, Entschuldigung.
Ja. Aber der Nathanael sagt es, genau.
Achso, ja.
Ja?
Mhm. Aber der Philippus geht dann zum, glaube ich, Nathanael. Genau. Ne? Wie ist das hier? Ja.
Achso, wir waren jetzt bei Philippus.
Entschuldigung. Kein Problem. Ja? Mhm. Also, Philippus geht gleich einmal zu Nathanael, ja, und folgt nicht einfach Jesus nach, ohne noch wen mitzunehmen. Das finde ich spannend. So, und der Nathanael hat jetzt gleich mal dieses Vorurteil.
Ja, ich finde es aber auch, es ist schon auch verständlich. Ich finde, man muss sich schon oft da in die Situationen reinversetzen. Was soll aus Nazareth kommen? Steht ja nirgendwo, dass irgendwas aus Nazareth kommen soll, sondern aus Bethlehem. Da soll er geboren werden. Ja. Also es ist schon verständlich. Mhm. Also ich finde, wir sollten immer ein bisschen aufpassen, dass wir die Leute zu schnell verurteilen, sondern sich in die Situation hineinfühlen oder denken, dann verstehe ich das schon ein Stück weit, dass er eben.
Ein Messias aus Nazareth ist theologisch bedenklich, ne? So nach dem Motto. Nazareth war natürlich auch keine wichtige und bedeutsame Stadt. Josephus zählt einmal, glaube ich, 200 Städte in Galiläa auf, aber Nazareth ist nicht dabei. Also, das muss uns die Unwichtigkeit dieser Stadt auch zeigen, ja. Also Nazareth, ich kann die Frage gut verstehen. Nazareth wirklich? Kann das sein?
Aber es ist doch wieder spannend, wie Philippus reagiert, ja?
Komm und sieh, ist immer die gleiche.
Genau, er versucht nicht argumentativ wieder dagegen zu arbeiten.
Interessant, wie Gott arbeitet, denn Gott hätte es ja schon so machen können, dass Jesus dann auch später in Bethlehem aufwächst. Aber er macht es so, dass er Nazareth ist, obwohl damit eine zusätzliche Hürde entsteht. Denn alle, die sich gut auskennen, können dann sofort so ein Vorurteil haben und sagen, nein, kann nicht sein. Und sofort das vielleicht ausblenden oder Jesus gar nicht mehr in irgendeiner Weise an sich ranlassen. Gibt auch, glaube ich, später noch, Paulus hat es, glaube ich, irgendwo gibt es noch eine Stelle, wo jemand eben aus Nazareth ist noch gar nichts gesagt in den Schriften.
Ja, genau.
So. Und Gott möchte das offenbar so, dass die Leute trotzdem genauer hinschauen und nicht eine Sache sofort ablehnen, sondern noch den zweiten Blick haben und sagen, oh, er kommt ja eigentlich doch aus Bethlehem. Mhm. Aber damit muss man sich ein bisschen mit ihm beschäftigen. Es geht nicht, das Offensichtliche ist Jesus von Nazareth und wer sich nicht näher befassen möchte, kann jetzt das einfach vielleicht so von sich wegschieben erstmal.
Ja, mir fällt also dieses Sprichwort dazu ein, so Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Manchmal ist es vielleicht besser, nicht zu viel zu sagen und keine Ahnung, zu viele eigene Gedanken mit reinzunehmen oder hineinzuinterpretieren, sondern einfach zum Beispiel, wenn wir es jetzt aufs praktische Leben umlegen, ja, lese halt selber mal den Text. Mhm. Lese einfach den Text und schau mal, was dabei rauskommt. Dann können wir uns immer noch drüber unterhalten. Ja. Bevor ich da jetzt lang irgendwas erkläre und hineininterpretiere und so weiter, mach selber die Erfahrung.
So ist es. Mhm.
Darf ich noch einmal zum Vers 40 zurückgehen? Da steht ja, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien. Mhm. Ja, also wer ist der Zweite? Ne? Der wird nicht namentlich genannt, aber das ist offensichtlich Johannes selber. Mhm. Johannes, nicht der Täufer natürlich, sondern dieser Johannes, der Apostel. Und das heißt, er ist einer von den ganz, ganz, ganz frühen Nachfolgern Jesu. Und war wahrscheinlich der Jüngste in der Gruppe. Und Ellen White sagt, er hat dann am besten von diesen 12 Aposteln diese Mission Jesu verstanden und war am engsten mit Jesus verbunden. Und er ist von Anfang an dabei, also von der allerersten Stunde im wahrsten Sinn des Wortes. Wir haben hier noch nicht alle 12 Apostel, das muss uns auch klar sein. Das sind die ersten paar, die hier genannt werden. Und im Laufe der Zeit kommen dann Matthäus und andere noch dazu.
Sammelt Jesus.
Ja, vor allem, soweit ich weiß, hat er ja das Evangelium hat er ja erst nach der Offenbarung geschrieben, oder?
Soweit ich weiß. Ja, offensichtlich beides ganz am
Das heißt,
Ende
er
des
hatte
ersten
zuerst
Jahrhunderts.
Die Offenbarung, und da steckt ja wirklich viel drin, und dann hat er das Evangelium geschrieben.
Ja, schauen wir uns jetzt noch Jesu Reaktion an, 47 bis 51, Luisa.
Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum? Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn.
Also in diesem ganzen Abschnitt von Vers 35 bis 51, da erkennen die Jünger oder die Menschen, die Jesus sehen, erleben, schon ganz viel bei ihm. Was könnte man da jetzt zusammenfassen? Was sehen Sie alles in Jesus, obwohl Sie ihn noch gar nicht wirklich kennen? Ja? Ich meine, zwei von Ihnen haben offensichtlich 2 Stunden mit ihm verbracht, aber der Rest hat noch nicht viel erlebt. Was können Sie trotzdem sehen? Was bezeugen Sie über Jesus?
Also es ist wirklich erstaunlich, wie Hannes schon gesagt hat, was für Titel er schon kriegt. Es ist Rabbi drin, also der Meister, es ist der Messias drin, der Gesalbte. Dann kommt jetzt auch nochmal Rabbi, Gottes Sohn, König von Israel. Also im Grunde genommen könnte man sagen, sie haben alles schon erkannt, aber die Implikationen waren ihnen, glaube ich, trotzdem nicht bewusst. Und es ist ja wie bei uns, wir erkennen etwas und fallen manchmal hinter unserer Erkenntnis wieder zurück, müssen es wieder neu erkennen. So scheint es ja auch zu sein.
Ja, und du siehst ja schon so zwei so kleine Wunder. Erstens, wo Simon Petrus kommt zu Jesus und Jesus sagt dann gleich, wie er heißt und du kriegst jetzt einen neuen Namen. Glaube ich, ist auch ein bisschen beeindruckend. Da kennt man gleich meinen Namen, haben wir uns nie gesehen. Und vor allem bei Nathanael, okay, da haben wir den Vorteil, dass wir Ellen White haben, dass Nathanael ja vorher schon über die Wahrheit, glaube ich, nachgedacht hat unter dem Baum. Und Jesus zeigt ihm jetzt, hey, ich habe dich gesehen, ich habe gewusst, was du suchst und hier ist es, was du suchst. Also so zwei so kleine Wunder, was das Ganze gleich ein bisschen leichter macht, halt dem nachzufolgen.
Es ist jetzt noch kein Heilungswunder oder bei der Hochzeit zu Kana steht da, es ist das erste große Zeichen, das erste richtige Wunder. Aber man sieht hier einen Jesus, der sozusagen mehr sieht, als man mit den Augen wahrnehmen kann. Nicht? Er hat so einen prophetischen Blick, der weiß, wie der heißt und was der gerade gemacht hat, obwohl er gar nicht dabei war. Nicht? Also Jesus zeigt hier irgendwo seine Möglichkeiten, die über das normale Menschsein hinausgehen.
Und auch über alle Vorurteile. Also ich finde es schon bemerkenswert, der Nathanael sagt gleich, na was soll denn das schon sein, ja? Aber so wie Jesus auf ihn zugeht und sagt, du bist ein rechter Israelit, ja, kein Falsch in dir, so positiv im Vergleich zu dem, wie Jesus ihn sieht.
Aber was ich schon auch interessant finde, ist, du brauchst nicht unbedingt diese Wunder. Andreas und Johannes, die waren nur einen halben Tag mit ihm zusammen und haben erkannt, er ist der Messias. Weil ich oft schon gehört habe, ja, wieso passieren in meinem Leben keine Wunder? Dann wäre es für mich leichter zu glauben und so weiter. Ich glaube, dass es ein ziemlicher Blödsinn ist. Entschuldigung, aber was bringen dir die Wunder? Du musst es so erkennen. Lass den Heiligen Geist an dir wirken.
Also im Grunde sagt Jesus ja in diesen Versen noch nicht ganz so viel. Also wir haben jetzt hier noch keine Bergpredigt, die über drei Kapitel geht und so weiter. Ne? Sie erkennen ihn wahrscheinlich nicht nur aufgrund dessen, was er sagt, sondern aufgrund dessen, wie er ist. Und ich vermute, dass die Persönlichkeit, das Wesen, sein Charakter, wie auch immer wir das bezeichnen, für sie einen bleibenden Eindruck gemacht hat. Das war offensichtlich das, was sie angezogen hat. Sicher, Johannes der Täufer spielt auch eine positive Rolle, weil er sagt, das ist der Messias. Ne? Aber um ehrlich zu sein, wenn zu mir jemand käme und so irgendwas behauptet, würde ich sagen, naja, ich schaue mir das einmal ein bisschen genauer an und will da an der Oberfläche kratzen und das ein bisschen prüfen. Ne? Und das tun sie ja. Sie verbringen etliche Stunden mit Jesus, einige Tage. Es ist ja Vers 35 am folgenden Tag, Vers 43 noch einmal am folgenden Tag. Ne? Es geht aber sehr schnell und das reicht.
Einen haben wir in der Lektion noch, der eine bestimmte Meinung über Jesus hat und mit dieser Meinung zu Jesus kommt. Und da überspringen wir jetzt das Kapitel 2 und gehen in Kapitel 3. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, hier die ersten 21 Verse zu lesen, aber vielleicht könnt ihr die Verse rausnehmen, die euch zeigen, wie Nikodemus Jesus sieht. Wir kennen ja diesen Abschnitt recht gut.
Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen und bezieht sich schon auf die Zeichen, obwohl, ja gut, ein oder zwei erst berichtet wurden.
Also wir haben wieder Rabbi drinnen, ja, was wir schon in Kapitel 1 hatten.
Gut, das war jetzt auch noch nichts ganz Spezielles. Jeder geistliche Lehrer hat seine Schüler um sich geschart. Also Jesus ist nicht der einzige Rabbi. Das muss uns klar sein. Es gibt viele Rabbis damals. Aber er lobt Jesus auch für die Zeichen, die er getan hat. Also von der Hochzeit zu Kana wird er vielleicht gar nichts gewusst haben, aber die Tempelreinigung, das ist das, auf das er sich offensichtlich bezieht. Und da kann ich irgendwo ein bisschen gut nachvollziehen, dass ihm das gut gefallen hat. Er ist Pharisäer. Der Tempel stand unter der Führung der Sadduzäer und das ist die Konkurrenz. Ja? Und endlich kommt einer, der es den Sadduzäern zeigt. Und da kann ich als Pharisäer nur applaudieren. Jesus, das hast du gut gemacht. Ja? Und wenn er zu Jesus kommt, obwohl er selbst einer der Obersten der Juden ist, dann zeigt es auch, dass er irgendwo auf der Suche war. Und das ist für mich ein sehr positives Zeichen, auch heute, wenn jemand auf der Suche ist, wenn der Fragen hat, wenn der Fragen über Jesus und die Bibel hat. Das ist ein gutes Zeichen, weil da kann man drüber reden. Ja. Wenn jemand keine Fragen hat, dann geht nichts weiter. Ja? Und der hat eine Frage und will mehr wissen. Wer bist du jetzt wirklich? Ja?
Jesus gibt ihm auch ganz, ganz wichtige Antworten, die er fast, ja, Johannes 3, Vers 16 als der wichtigste Vers in der Bibel bezeichnet wird, ja, und nur Nikodemus hört ihn in der Nacht. Dieses große Thema der Neugeburt, wie würdet ihr das jetzt zusammenfassen? Denn selbst Nikodemus versteht es ja nicht, ja?
Oder will es nicht verstehen.
Heutzutage könnte man meinen, es bezeichnet die Reinkarnation. Ich muss einfach in ein paar Jahren nach meinem Tod von Neuem geboren werden, ja? Wie würdet ihr das erklären?
Ja, ich finde es interessant, dass Jesus, also seine Frage ist ja eigentlich, wer ist Jesus? Ist das der Messias? Aber er denkt nicht daran, dass er sich irgendwie verändern muss. Und Jesus lenkt auf einmal die Aufmerksamkeit auf ihn oder auf jeden Menschen, dass man von Neuem geboren werden muss, dass es einen Neuanfang braucht, eine völlige Neuausrichtung. Und da steht er dann an, weil er ja eigentlich zu den Frömmsten und zur Elite gehört, wo er denkt, dass andere vielleicht diese Erweckung brauchen, aber nicht er.
Und der gehört sicher zu den Frommen, das dürfen wir nicht kleinreden. Also der war wirklich ein aufrichtiger, gläubiger, frommer Jude der damaligen Zeit und wahrscheinlich auch ein entsprechender Gesetzeslehrer. Und ich würde sagen, für ihn war das tatsächlich revolutionär und das konnte er im ersten Moment nicht annehmen, dass auch ich, der fromme Jude, der Gesetzeslehrer, nicht aufgrund meiner Abstammung, Johannes sagt zu den Leuten, ihr seid Abrahams Kinder und meint, das ist die Fahrkarte in den Himmel, ja, das kann er so nicht akzeptieren und darum redet er immer wieder dagegen. Ja, du musst aus Wasser und Geist geboren werden, also da spricht er von der Taufe. Aber es geht ja dann noch weiter, es geht um den Heiligen Geist. Und dann geht's noch weiter und dann spricht Jesus vom Mose, der diese Schlange in der Wüste erhöht hat. Und da wird's jetzt konkret. Ja? Und er sagt ihm, du brauchst einen Messias. Ja? Du brauchst auch einen Erlöser, der deine Sünden wegnimmt, so wie das Lamm die Sünde der Welt trägt.
Und so wie die eherne Schlange die Menschen bewahrt.
Vor allem, du siehst halt, okay, Nikodemus kommt und sagt, okay, du bist ein guter Lehrer und von Gott gesandt. Und Jesus geht gleich zum nächsten Problem.
Schmeicheleien will Jesus gar nicht.
Kommt
so
gleich zum Problem und sagt gleich, ja, Nikodemus, komm, du musst neu geboren werden. Der geht halt gleich mal in die Tiefe rein. Und dann sogar, dass er ihm sagt, du bist Lehrer von Israel und verstehst das nicht, so auf der Art. Das wäre jetzt, wie wenn ich zum Johannes kommen würde und so, du bist Theologiestudent, Dozent und verstehst die Sachen nicht. Das ist halt schon starker Tobak. Also es war nicht einfach für diesen Nikodemus. Genau. Und dann eben auch, dass das mit der Schlange, dass die erhöht werden muss. Dass ich verstehe, dass er sterben muss.
Er sagt ja dann im Vers 14, genauso muss der Menschensohn erhöht werden. Und da sehen wir was typisch fürs Johannesevangelium ist, dass Johannes da mit den Worten spielt. Wenn wir lesen, der Menschensohn muss erhöht werden, dann wird er wichtig, dann wird er groß, dann wird er König oder sonst was. Er wird schon buchstäblich erhöht, ne? Der ist nicht mehr am Boden, sondern einen halben Meter oder Meter höher auf dem Kreuz. Aber das ist eigentlich eine Erniedrigung. Das ist eigentlich das falsche Wort. Das ist nicht erhöht, sondern das ist erniedrigt. Das ist schmählich, einen Kreuzestod zu sterben. Und trotzdem sagt Jesus hier schon, und Johannes berichtet uns das, der Menschensohn wird erhöht werden. Also was jetzt? Hoch hinauf, niedrig hinunter in den Schmutz und trotzdem wertvoll erhöht. Also was sagt er hier? Das ist alles so doppeldeutig. Und genauso wie der Wind weht, und so ist der Heilige Geist, Wind und Heiliger Geist, Geist, das ist das gleiche griechische Wort, also Pneuma. Das sind lauter so Wortspiele. Johannes liebt es, mit Begriffen zu spielen.
Und ich glaube, dass zeigt uns auch, wie viel da drin steckt. Ja? Man kann so viel da hineinlesen, wie sehr er das beabsichtigt hat oder Gott ihm das eingegeben hat. Ja? Das, ich denke mal beides. Ja,
ja, bitte. Ich finde, du siehst halt eben, wie gesagt, so dieses, wie er herumspielt mit dem Pharisäerdenken und mit dem, wie es eigentlich sein sollte. Die Pharisäer glaubten ja schon, sie sind erhöht und sind die Besten und besser als die anderen. Und hier siehst du halt, nein, das dreht sich völlig um, so wie du schon erklärt hast, dass wenn du gekreuzigt wirst, was ja wirklich das Schlimmste damals war, dann wirst du erhöht. Das muss ja den Kopf gesprengt haben von Nikodemus.
Das mit der Kreuzigung hat er zu dem Moment sicher noch nicht verstanden. Jesus weiß, was auf ihn zukommt, aber der Nikodemus versteht erst im Nachhinein, was passiert ist. Und auch erst nach der Kreuzigung bekennt er sich endgültig zu Jesus. In so hohen Sitzungen vom Hohen Rat sagt er schon immer ein positives Wort und sprengt da so mehr oder weniger die Versammlung. Aber so ein richtiger Bekenner von Jesus ist erst nachher. Wie er Jesus da am Kreuz hängen sieht, da hat er sicher zurückgedacht an das, was sie vor langer Zeit eigentlich schon besprochen haben. Und dann muss er gesagt haben, Wahnsinn, jetzt begreife ich's, ja. Also diese Erkenntnis, die
Jesus
muss wahnsinnig
gewesen
sein.
Jesus hätte es ja direkt sagen können, was Sache ist, aber Jesus bleibt auch so im Bild, ne? Damit diese Erkenntnis später noch reifen kann.
Und in uns reift die Erkenntnis auch immer mehr, weil wir müssen zum Schluss kommen. Ich würde mich freuen, wenn du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, Zuhörerin, uns in den Chat hineinschreibst, was du unter Neugeburt verstehst, wie du das erlebt hast, dass du von Neuem geboren wurdest und dass du so wie wir einfach ganz viel Erkenntnisgewinn auch noch hast. Ich denke, das ist ein Prozess, ja, den wir gerade angesprochen haben, wie er beim Nikodemus war. Und möge Gott uns geben, dass wir in den nächsten Wochen, wo wir dann noch weiter studieren, immer mehr von diesem Jesus und von Gott überhaupt erkennen. Jürgen, würdest du noch mit uns beten?
Gerne. Herr Jesus Christus, danke, dass wir jetzt wieder dein Wort studieren durften und wieder einfach Erkenntnis erlangen durften, weil du uns die schenkst. Und hilf uns einfach, dass wenn wir Erkenntnis erlangen, wenn wir neue Erkenntnis erlangen, dass wir das einfach auch mit unseren Mitmenschen teilen, mit unseren Glaubensbrüdern und mit den Menschen draußen, dass wir einfach auch so offen mit unserem Glauben umgehen und vor allem so gut wie möglich vorleben, dass die Leute an uns sehen, da ist etwas anders. So wie die Jünger es an Jesus gesehen haben. Hilf uns, das so gut wie möglich in unserem Leben umzusetzen. Und hilf uns auch, dass wir, auch wenn es ab und zu Sachen gibt, die wir nicht gleich verstehen, auch wie Nikodemus erst später die Erkenntnis erlangt, hilf uns, dass wir daran nicht verzweifeln, sondern einfach weitermachen und du uns irgendwann die Erkenntnis schenkst und irgendwann Sinn ergibt und uns ein Licht aufgeht. Danke dafür. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.